Oberarzt Stenström untersuchte ihn. Joel gefiel es nicht, dass die Krankenschwester ihm alle Sachen auszog. Am allerwenigsten gefiel ihm, dass sie das große Loch in seiner Unterhose sehen würde. Und er war auch nicht ganz sicher, ob seine Füße sauber waren. Ein Mensch, der ein Mirakel erlebt, sollte vielleicht frisch gebadet sein? Plötzlich hörte er Stenströms dröhnende Stimme.
»Dieser Junge hat ein unglaubliches Glück gehabt«, sagte er. »Landet unter einem Bus und kriegt nicht eine einzige Schramme ab. Das kann man ein Mirakel nennen.«
»Mirakel«, das stimmte. Oberarzt Stenström hatte es verstanden. Joel schlug die Augen auf. Starkes Licht strahlte ihm mitten ins Gesicht. Ein Geruch stach ihm in die Nase. Die Lampe brannte wie eine Sonne. Wie weiße Schatten ahnte er die Gesichter, die ihn anschauten. Plötzlich fiel ihm Jesus ein, der übers Wasser gegangen war. Das war Frau Nederströms Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Wie viele Male sie die schon erzählt hatte, wusste Joel nicht, aber oft genug, dass er sie fast auswendig konnte. Was hatten die Menschen, die am Ufer gestanden hatten, Jesus zugerufen, als er über die Wellen ging? Das lange und schwere und unbegreifliche Wort. »Halleluja«, rief Joel, als es ihm einfiel.
»Das kann man wahrhaftig sagen«, sagte Oberarzt Stenström. »Lass mal sehen, ob du dich aufrichten kannst.«
Eine Krankenschwester half ihm. Er saß auf dem Untersuchungstisch und baumelte mit den Beinen. Auf einem Stuhl lag die Unterhose mit dem großen Loch. Dann sprang er auf den Fußboden.
»Nicht eine Schramme«, sagte Oberarzt Stenström. »Rat mal, wer sich freuen wird.«
»Papa Samuel«, sagte Joel, weil er dachte, dass er als Frage gemeint gewesen.
»Da bin ich sicher«, antwortete Oberarzt Stenström. »Aber der Chauffeur, der den Bus gefahren hat, wird sich mindestens genauso freuen.«
Joel wollte sich anziehen.
»Wir behalten dich lieber über Nacht hier«, sagte der Oberarzt, »damit wir ganz sicher sein können.«
»Ich muss nach Hause Kartoffeln kochen«, sagte Joel. »Sonst macht sich Papa Sorgen.« »Er ist schon auf dem Weg hierher«, sagte eine der Krankenschwestern. Plötzlich erkannte Joel ihre Stimme. Sie war die Mutter einer seiner Klassenkameradinnen, Eva Lisa, die schneller laufen konnte als alle anderen in der Klasse. Sie war wie ein Windhund. Joel legte sich wieder auf den Untersuchungstisch. In diesem Augenblick wollte er am liebsten in Frieden gelassen werden. Immer noch wusste er ja kaum, was passiert war. Als ob alle im Zimmer seine Gedanken gelesen hätten, ließ man ihn allein. Schnell sprang er vom Tisch und legte die Unterhose unter das Hemd, so dass das Loch nicht mehr zu sehen war. Dann guckte er nach, ob seine Füße sauber waren. Das waren sie nicht. Er nahm ein paar Wattebäusche aus einer Glasschale und goss aus einer braunen Flasche etwas darauf, das stark roch. Dann rieb er die Füße sauber. Er war gerade wieder unter das Laken auf dem Tisch gekrochen, als die Tür geöffnet wurde. Und da stand der Busfahrer. Joel erkannte ihn. Er hieß Eklund und hatte mal einen Bären geschossen. Er fuhr immer den Bus nach Jüstal.
»Junge«, sagte er, »wenn du wüsstest, wie froh ich bin.«
»Ich hab nicht aufgepasst«, sagte Joel. »Hoffentlich ist der Bus nicht kaputt gegangen.«
»Was kümmert mich der Bus?«, sagte Eklund und wischte sich mit seiner großen roten Hand Rotz von der Nase.
Joel sah, dass er rote Augen hatte.
»Ich konnte nicht rechtzeitig bremsen«, sagte Eklund. »Plötzlich warst du genau vor dem Bus. Ich hätte nie geglaubt, dass du das überlebst. Nie!«
»Es war wohl ein Mirakel«, sagte Joel. Eklund nickte.
»Ich muss mal wieder in die Kirche gehen«, sagte er. »Zum Teufel, ich muss wieder in die Kirche.«
Erneut wurde die Tür geöffnet. Die Mutter vom Windhund kam wieder. »Der Vater des Jungen ist da«, sagte sie. »Sie müssen jetzt gehen. Sie sehen ja, dass dem Jungen nichts fehlt.«
»Gott sei Dank«, sagte Eklund.
»Dann passen Sie also in Zukunft besser auf«, sagte die Mutter vom Windhund. »Ihr Busfahrer, bildet euch ein, ihr könntet wer weiß wie drauf losfahren.«
»Ich fahre nie zu schnell«, sagte Eklund.
Joel merkte, dass seine Stimme böse klang.
»Wir wissen doch, wie es ist«, sagte die Mutter vom Windhund und scheuchte ihn hinaus, wie man eine Katze, die nicht drinnen sein darf, hinausscheucht.
Dann kam Samuel ins Zimmer. Joel dachte, es sei das Beste, so jämmerlich wie möglich auszusehen. Samuels Gesicht war ganz weiß. Er atmete heftig, als ob er den ganzen Weg vom Wald zum Krankenhaus gelaufen wäre. Er setzte sich auf die Tischkante und sah Joel an. Joel beschloss, die Augen zuzumachen. Es war ganz still im Zimmer. »Noch eine Art Stille?« dachte Joel. »Nicht wie gestern im Wald. Nicht wie nachts, wenn ich aufwache. Eine ganz neue Stille. Die Stille des Mirakels.« »Die Kartoffeln sind im Ranzen«, sagte Joel, »aber die Milchflasche ist wohl kaputt gegangen.« Da bekam er plötzlich Angst. Ganz plötzlich kam sie. Als er an die Milchflasche dachte, die kaputt gegangen war. Die Glassplitter und die weiße Milch, die ausgelaufen war. Das hätte er sein können. Die Milchflasche hätte sein Körper sein können, der in tausend Stücke zersprang. Aber jetzt lag er hier auf dem Tisch, zugedeckt mit zwei Laken und hatte nicht eine Schramme abbekommen. Doch obwohl er nicht verletzt war, fühlte er plötzlich Schmerzen. Es war ein ganz stiller Schmerz. Er schloss die Augen und hörte, wie die Mutter vom Windhund ins Zimmer kam. »Der Junge ist müde«, sagte sie leise.
»Ist er wirklich nicht verletzt?«, fragte Papa Samuel.
»Der Doktor ist ganz sicher«, sagte die Mutter vom Windhund, »aber er hat natürlich einen Schreck gekriegt. Deswegen behalten wir ihn heute Nacht hier.« Joel fühlte, wie er vom Untersuchungstisch zu einem Bett hinübergehoben wurde. Er guckte vorsichtig und sah, dass er einen Korridor entlang gerollt wurde. Eine Tür wurde geöffnet und er wurde in ein anderes Bett gehoben.
»Kann ich hier bleiben?«
hörte er Papa Samuel fragen. »Natürlich«, antwortete die Mutter vom Windhund. »Klingeln Sie, falls etwas ist.« Wieder guckte Joel vorsichtig. Samuel saß auf einem Stuhl am Fenster. Joel wusste, woran er dachte. An Jenny. Mama Jenny, die eines Tages mit einem Koffer verschwunden ist. Joel wusste, dass Samuel jedes Mal an sie dachte, wenn etwas Ungewöhnliches oder Unerwartetes geschah. Dann saß er auf der Küchenbank oder der Bettkante und starrte vor sich hin. Joel versuchte, die gleichen Gedanken wie Samuel zu denken. Manchmal hatte er ein Gefühl, als ob es ihm gelang, aber nicht immer. Und jetzt war er viel zu müde, obwohl es doch erst Nachmittag war. Durchs Fenster sah er die Sonne. Im Zimmer wuchsen die Schatten, und er wusste, es war die Dämmerung. Joel schlief ein und schlief durch bis zum nächsten Morgen. Samuel war die ganze Nacht im Krankenhaus geblieben. Er ging auch nicht zu seiner Arbeit im Wald. In einem schwarzen Taxi fuhren sie nach Hause. »Muss ich nicht zur Schule?«, fragte Joel.
»Heute nicht. Morgen«, antwortete Samuel.
»Und musst du nicht in den Wald Bäume fällen?«
»Heute nicht. Morgen. Jetzt bleiben wir zu Hause.«
Joel ging in sein Zimmer. Samuel machte Speckpfannkuchen. Sie brannten an, aber Joel beschwerte sich nicht. »Was ist ein Mirakel?«, fragte er. Samuel schien erstaunt über die Frage.
»Das musst du den Pastor fragen.«
»Aber als ich vom Bus überfahren wurde und nicht eine einzige Schramme kriegte...«
»Du hattest Glück«, sagte Samuel. »Ein unglaubliches Glück. Nur Leute, die an höhere Mächte glauben, reden von Mirakel.«
Joel fragte nicht weiter. Samuels Stimme war anzuhören, dass er nicht mehr über das Mirakel reden wollte. Joel wusste, dass er nicht an Gott glaubte. Einmal, als Samuel betrunken war, hatte er einen Eimer an die Wand geworfen und gebrüllt und geschrien, dass es keine Götter gebe. Wenn Frau Nederström recht hatte, dann bedeutete das, dass Samuel eine verlorene Seele war. Was eine verlorene Seele war, wusste Joel nicht. Aber er begriff, dass er darüber nachdenken musste, was er eigentlich von Gott hielt, nachdem der Jüsdalbus ihn ein Mirakel hatte erleben lassen. Nach dem Mittagessen, als Samuel auf der Küchenbank eingeschlafen war, nahm Joel das Logbuch aus der Glasvitrine der Celestine. Auf der letzten Seite, auf der er all seine Fragen aufschrieb, war fast kein Platz mehr. Nur ein einziges Wort und ein Fragezeichen passten noch dorthin. Gott? Wurde man einem Mirakel ausgesetzt, sollte man ihm danken. Aber wenn nun Joel wie Samuel war, eine verlorene Seele, wie sollte er sich dann verhalten? Wie dankt man einem Gott, an den man vielleicht gar nicht glaubt? Und was passiert, wenn man sich nicht bedankt? Wird das Mirakel zurückgezogen und man wird noch einmal vom Jüstalbus überfahren? Joel seufzte. Das waren zu viele Fragen. Zu große Fragen. Er wünschte, es gäbe einen Tag in der Woche, an dem alle Fragen verboten wären. Dann legte er das Logbuch zurück und ging in sein Zimmer. Er begann, eine alte Karte zu zerschneiden. Jetzt wollte er das Rund-um-die-Erde-Spiel erfinden. Plötzlich war Samuel wach geworden und stand in der Tür.
»Was tust du?« fragte er.
»Ich mache ein Spiel«, antwortete Joel.
»Du denkst hoffentlich nicht mehr an das Unglück?«
»Das war doch kein Unglück.«
»Was war es denn?«
»Ich habe keine Schramme abgekriegt. Dann kann es doch kein Unglück gewesen sein.« Samuel sah aus, als ob er nicht wüsste, was er antworten sollte.
»Du musst versuchen, nicht mehr dran zu denken«, sagte er, »und wenn du Albträume hast, weck mich.«
Samuel ging in sein Zimmer und drehte das Radio an. Er wollte die Abendnachrichten hören. Joel stellte sich an die Tür. Würden sie etwas über das Mirakel sagen, das sich ereignet hatte? Aber es kam nichts. Das Mirakel war wahrscheinlich zu klein. Am nächsten Tag ging er wie immer in die Schule. Er vermied es, an der Bierstube vorbeizugehen, damit er den eingebeulten Laternenpfahl nicht sehen musste. Außerdem fürchtete er auch ein bisschen, der Bus könnte ihn noch einmal überfahren. Er musste sich etwas ausdenken, wie er sich für das Mirakel bedanken konnte, und ihm musste schnell was einfallen. Als er in die Schule kam, umarmte Frau Nederström ihn. Das war noch nie passiert. Sie drückte ihn so fest an sich, dass er kaum Luft kriegte. Seine Klassenkameraden sahen feierlich aus, und Joel hatte ein Gefühl, als ob sie Angst vor ihm hätten, als ob er ein Gespenst wäre. Das wäre gleichzeitig gut und schlecht. Jemand zu sein, den alle beachteten, das war gut. Aber es war schlecht, wenn man erst ein Geist werden musste, damit sie einen beachteten. Es war schwer, sich im Unterricht zu konzentrieren, und in den Pausen schienen ihm die Klassenkameraden aus dem Weg zu gehen. Sogar Otto machte einen Bogen um ihn. Das alles gefiel Joel gar nicht. Wenn die Leute glaubten, man hätte eine ansteckende Krankheit, nur weil man ein Mirakel erlebt hatte, dann konnte er gut darauf verzichten. Nach der Schule schlenderte er nach Hause. Er musste sich etwas Gutes ausdenken, um sich für das Mirakel zu bedanken. Und es musste schnell gehen. Vielleicht war ihm schon anzusehen, dass er sich noch nicht bei Gott bedankt hatte. Missmutig ging er zum Fluss hinunter und setzte sich auf seinen Stein. Er musste mit jemandem über dieses Mirakel reden. Nicht mit Papa Samuel, das würde nicht gehen. Er mochte nicht über Gott reden. Aber mit wem sollte er reden? Mit dem alten Maurer Simon Urfeder? Oder mit Gertrud, die auf der anderen Seite des Flusses wohnte und die keine Nase hatte? »Mir fehlt ein Freund«, dachte Joel, »ein bester Freund.« So einen musste er sich suchen. Das war das Wichtigste aller Probleme, die er in diesem Herbst lösen musste. Man konnte nicht 12 werden und immer noch keinen richtigen Freund haben. Er beschloss, noch am selben Abend die nasenlose Gertrud zu besuchen. Er verließ den Stein, ging nach Hause und setzte die Kartoffeln auf. Nachdem Samuel und er gegessen hatten, musste er sagen, dass er weggehen wollte. Er hatte sich gut vorbereitet. »Ich gehe für eine Weile zu Eva Lisa«, sagte er. Samuel ließ die Zeitung sinken, in der er gerade las.
»Zu wem?«, fragte er.
»Eva Lisa.«
»Wer ist das?«
»Das weißt du doch. Sie geht in meine Klasse. Sie ist die Tochter von der Krankenschwester im Krankenhaus. Die hast du doch getroffen?«
»Ach so, die«, sagte Samuel und lächelte. Bleib nicht so lange, sagte er, und geh immer schön auf dem Fußweg.
Mach ich, sagte Joel. Ich bleib nicht lange. 2 Stunden höchstens. Dann lief er über den Fluss. Er rannte so schnell er konnte. Vor Gertruds Gartentor musste er erst mal nach Luft schnappen. Der kalte Herbstwind kratzte in der Brust. In Gertruds Küche brannte Licht, und er sah, wie sich ihr Schatten auf der Gardine abzeichnete. Er öffnete die knarrende Pforte. Hastig warf er einen Blick hinauf zum sternklaren Himmel. Aber der Hund war weg.